Der eine hat kein Mikro, der andere kein Internet. Ich bin gespannt, ob das hier funktioniert.
Sowas gibt es nur im Fußball. Digga, dann ist Musik und Fußball, ne, sind die beiden Sachen, auf die wir Menschheit richtig stolz sein können.
Es ändert sich nicht. Jede Woche die gleiche Scheiße. Meine Nerven werden einmal angespannter und ich weiß, das wird mir nicht besser gehen in 2 Wochen.
Wichtig ist auf dem Platz. Der einzig echte und einzig wahre Fußball-Podcast mit Nico Beckspin, Pedder und Onkel Pillow, powered by EA Sports. It's in the game.
Moin und herzlich willkommen. Oh Gott, will ich das heute wirklich so machen? Zum wichtigsten Fußball-Podcast auf dem Planeten.
Und ich habe mir schon gedacht, was ist der Kollege Beckspin da hinten denn so grummelig heute, ey? Das ist er doch sonst nicht, obwohl doch manchmal am Montag ist er das, wenn der Tag stressig war, ja. Weil Montag ist halt ein Motherfucker.
Und dann hast du dich wieder an den Samstagabend erinnert.
Ja, jetzt gerade in diesem Moment erst. Ich hatte das schon wieder ganz verdrängt. Ja.
Mein Name ist Nico Beckspin. Bei mir sind Pillow und Peter. Moin.
Merhaba. Aus dem wunderschönen Bursa.
Das ist Wichtiges auf dem Platz, der International Podcast. That's why we have to switch into English now, because we are internationally right now again. And this is maybe also good for me, because that means I don't have to speak so much about Werder Bremen, because in other countries it's not interesting. And in Germany I would say it was a mess. However, vielleicht sprechen wir nachher noch drüber. Ich weiß es noch nicht. Was wir auf jeden Fall aber wieder machen werden, ist unsere Kategorien durchballern für euch. Und wie das der gute Pin hat vorhin schon in der Vorrunde erzählt hat, wir haben heute richtig gute Themen für euch.
Kann man mal betonen an der Stelle.
Ja.
Ja, finde ich auch.
Wir haben aber auch einen richtig guten Partner für euch und einen türkischen Trailer dafür.
Den haben wir sogar immer.
Und ein großes Merhaba an unseren Partner.
EA Sports. Hassig dir geht. Ich kann nur so 3-4 türkische Sätze, deswegen habe ich jetzt.
Spürt gesagt hast.
Ja, wollte ich erst, aber der war ja zu platt gewesen, fand ich. Und ich weiß tatsächlich nicht, was Sin the Game auf türkisch heißt, von daher. Nein. EA Sport. Unser Partner heißt natürlich auch hier in Bursa und in Istanbul EA. EA Sports. It's in the game.
Und das ist großartig. Ich habe vorher noch 1-2 Fragen, die ich euch stellen möchte, bevor wir mit dem normalen Tonus hier anfangen. Peter, du Penner, wie warm ist das bei dir?
Ich bin am Schwitzen auf jeden Fall. Also wir reden schon von so 30 Grad und hoher Luftfeuchtigkeit, ne?
Scheiße.
Ja.
Und
die Feuchtigkeit ist das Ding, ne?
Ja, genau. Ja. Und der hungrige Nico in mir fragt, Pillow, wie gut war der Tavuk-Spieß, den du eben gerade noch reingehauen hast und bevor du in die Gruppe gehauen hast?
Ja, war gut, war nicht, also musste schnell gehen jetzt hier wegen Aufnahme und so. Ein Flug hatte ein bisschen Verspätung, deswegen habe ich jetzt einfach mal den genommen, der direkt gegenüber vom Hotel quasi ist. Der war okay, ich bin auch noch ein paar Tage hier und mittlerweile weiß ich schon, wo es den richtig guten gibt. Und da kümmern wir uns dann mal morgen drum, bevor dann hier vor Ortszeit, ich glaube 22:30 oder was, eine Schalke dann gegen Leipzig antreten muss, aber da kommen wir gleich zu.
Heute schon wieder? Nee, morgen.
Morgen.
Voila. Ja. Jetzt war ich auch schon sagen, so eine Scheiße. Ja, also los geht's hier bei dieser wunderschönen Veranstaltung mit diesem Platz und was wir ja alle 2 Wochen in unregelmäßigen Abständen zueinander machen, denn wir haben es dieses Jahr, glaube ich, das erste Mal gemacht, ist, ihr habt die Chance, Fragen zu stellen. Und ich sag, wie es ist. Ich bin heilfroh, dass dieser Kelch heute an mir vorbeigegangen ist. Denn
aber ich hätte noch ein paar Fragen.
Ja, die kannst du nachher noch stellen.
Okay. Ich hoffe, du hast auch ein paar Antworten. Ne?
Ich saß halt schon bei Bundesliga und musste mir einfach 90 Minuten oder 2 Stunden lang Häme gefallen lassen. Ich bin gestählt, was das Ganze angeht. Frag den Pillow. Und der Host dieses wunderbaren Formates ist Peter.
Absolut richtig. Wir machen es wie immer. Bei Instagram stelle ich dann eben alle 2 Wochen, bis 4 Wochen immer die Fragen oder eröffne das Fragenstellen für Nico oder für Pillow. Heute ist Pillow dran. Wir machen es wie immer. Wir fangen mit ein paar allgemeinen Fragen an und dann finden wir unseren Weg zu dem entsprechenden Verein. Aber erstmal wollen wir ein bisschen über was anderes reden. Wir fangen mit was Romantischem an. Pillow, der ja. Phil fragt, was war denn deine erste Fußballerinnerung? Das erste Mal, was du damit verbindest, dein erster bewusster Fußballmoment. Kann sein Stadion, kann sein TV, was auch immer.
Ob es jetzt der erste ist, kann ich dir nicht mehr sagen, Alter. Ich bin ich bewundere immer Menschen, die so krasse Gedächtnisse haben und noch wissen, was in der Schulzeit oder im Kindergarten war und so. Ich bin froh, wenn ich weiß, was letzten Monat im Dezember irgendwie los war. Ich weiß aber, und ne, wie gesagt, vielleicht ist es die erste, vielleicht auch nicht, was mir aus meiner Kindheit sehr, sehr, sehr im Gedächtnis geblieben ist, war das WM-Finale 1990. Da war ich 8 Jahre alt und gerade mit meinen Eltern und meiner Oma und meinem Opa im Urlaub irgendwo an der Nordsee. Und ja, da gab es unten so einen, gab es ja damals in Deutschland noch in Nöcher, so einen Partykeller mit einem großen Fernseher, damals noch so einen Röhrenfernseher. Und da haben wir alle zusammen nachmittags, abends das WM-Finale geguckt. Deutschland hat 1-0 gewonnen. Und ja, das auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob die erste, aber eine der ersten großen Erinnerungen von mir an Fußball, ne? Ja, so. Ja, und darüber hinaus natürlich, ja, aber vorher schon nicht. Mit wie vielen Jahren habe ich denn angefangen, Fußball zu spielen? 6. Ja, Mini-F ist 6 Jahre, ne? Da müsste ich so angefangen haben. Aber wie gesagt, ich bin gar nicht gut mit Erinnerungen. Von daher legen wir uns jetzt mal fest, WM-Finale 1990.
Wir bleiben bei WMs, bei Weltmeisterschaften. Kai fragt, was ist der heftigste Spielball? Den Ziel gar nicht.
Jabulani.
Jabulani.
Safe. Okay. Nein, Jabulani. Safe. Jabulani hat, Digga, der hat, selbst wir mit unseren Kreisliga-Füßen, der konnten mit dem Flanken reinschauen. Jabulani war ein Cheatcode. Safe. Safe.
Krass, habe ich gar nicht mehr so in Erinnerung. War das so?
Warte mal, hier, Südafrika-WM.
Ja, ja, ja. Von der Beschaffenheit auf dem Ball, ne?
Ich weiß nicht, was mit dem war, aber wegen dem wurde das Wort Flatterball erfunden. Mhm. Jabulani war der krasseste Ballmann. Optisch, aber auch vom Zocken her. Das einzigste Mal in meinem Leben, dass ich mich erinnern kann, dass ich, wie teuer sind die Scheißdinger im Original, wenn es kein Replika ist, damals so 80, 90 Euro oder so, habe ich damals investiert und gekauft und dann haben wir damit in eine Soccer World, auf so einem kleinen Feld, in der Halle halt, so eine Soccerhalle, haben wir damit immer gepölt. Digga, die sind geflogen in dem Winkel. Das ist Wahnsinn, Mann. Jabulani mit Abstand.
Der Ball wurde auf jeden Fall, genau, der hat uns 10 Jahre in die Zukunft gebracht. Der hatte, genau, so, glaube ich, so ein bisschen Legende um sich herum. Der wurde so und so angefertigt und ja, erinnere ich mich auch dran. Wolf fragt, Wolf und Bart ist der Username, was hätte Matriciani anders machen müssen gegen Lindström?
Nochmal, sorry?
Ja, komm, mach du so nicht. Mach
nee,
so
ich möchte nicht nochmal hören.
Also Matriciani heißt er, aber ich habe den zweiten Teil der Frage nicht verstanden, weil Nico dazu.
Was hätte der besagte
Matriciani
anders machen müssen gegen Lindström? Wir sagen immer
Matze.
Anders machen müssen gegen Lindström jetzt am Wochenende?
Ja, genau.
Ja, besser verteidigen. Ne? Also ja, das war schon nicht das beste Defensivverhalten. Ich meine, ja, haben sich schon ganz andere Kaliber, Jerome Boateng und wie sind die alle heißen, gegen solche Spieler wie Lionel Messi auch schon mal auf den Arsch gesetzt im Rückwärtslaufen. Aber ja, die Übersetzung war nicht gut. Hat Lindström aber auch gut gemacht und Matriciani ist ja fast dran, aber ja, war jetzt nicht das beste 1:1 Verhalten, sagen wir mal so. Im Zweifelsfall immer noch die Schritte zurück machen, ne? Nicht den Schritt nach vorne, weil wenn da wartet der Stürmer drauf, dass du als Verteidiger den Schritt nach vorne machst, dann wartet lieber nochmal, muss er sich irgendwann den Ball vorlegen.
Dann wäre noch eine Frage und wir springen damit langsam zu den Schalke-Fragen und die kommt vom guten Freund Noah. Mhm. Der stellt die Frage, warum landet der VfB vor Schalke?
Weiß ich nicht. Gut. Also ich glaube nicht, dass das so kommt und von daher weiß ich das nicht. Also sag mal so, wenn es so kommt, dann wahrscheinlich, weil sie mehr Punkte geholt haben als Schalke. Ne? Ist ja relativ simple Antwort dann auf die Frage.
Ja, nichtsdestotrotz, liebe Grüße. Hast du eine Meinung zu einem potenziellen Wechsel von Ruven Schröder Richtung Leipzig?
Oh ja, 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 natürlich habe ich da eine Meinung zu. Ist das eine Fanfrage?
Ja, ja. Aber von
mir. Also hier eine Frage, die Pillow-Frage.
Ja.
Wir haben keine Fans, wir haben Zuhörer. Fan ist so ein altes, dummes Wort. Naja, ja, klar habe ich die, aber lass uns, also den machen wir eh nochmal ganz groß auf, wenn der so kommen sollte, wie es sich jetzt gerade anbandelt und von daher würde ich den auf da vertagen. Aber natürlich, wenn das so kommen sollte, hätte ich da, ja, definitiv eine Meinung zu, ja.
Wann gibt es ein Community-Treffen im Bosch?
Ey, das, ja, eigentlich gar keine schlechte Idee. Ich muss ja tatsächlich gestehen, dass ich diese Saison noch nicht ein Spiel im Stadion war, ne, so oft ich in der zweiten Liga da war. Frag mich mal, warum ist das? Wahrscheinlich, weil die zweite Liga hat das mehr, hat halt mehr Erfolg versprochen, so ein Zweitligaspiel, mehr sie, aber daran ich kann weiß, eigentlich
ich liegen, ist mir scheißegal. Da hat man, glaube ich, öfter das Gefühl, so, man müsste jetzt irgendwie vor Ort sein, um noch so einen Unterschied zu machen. Das vielleicht,
ja,
oder
ich,
ein bisschen mehr
Situation, ja. Ich glaube auch, irgendwie war das, das war geil, das war auch widerlich da, irgendwie zum Beispiel gegen Rostock, Karlsruhe, ich glaube Rostock, irgendwie dreimal in Rückstand zu geraten, dann dreimal zurückzukommen, immer wieder 1-0, 1-1 und dann am Drücken und dann ganz kurz vor Ende das 4-3 zu fangen und zu verlieren und so. Oder gegen Erzgebirge Aue, weiß ich noch, dritte, vierte Spiel oder so. Fach nach Viertelstunde 1-0 führen und ohne jetzt großkotzig zu klingen, also tatsächlich so eines der wenigen Spiele letzte Saison, wo wir gesehen haben, okay, da steht einfach ein Gegner mit uns auf dem Platz, der hat gar nichts zu kamellen. Die müssen wir jetzt 4, 5, 6 Stück einschenken. So, und das haben die Spieler auch gemerkt und dann, ja, haben sie das zweite, dritte, vierte, fünfte Tor vergessen und haben sich dann auch wieder kurz vor Ende eingefangen, war 1-1. Aber das war nicht die Frage. Ja, müssen wir mal schauen. Aber wenn, dann auch mit dem Kollege Backspin hier. Naja, schaut mal, ich habe da noch Wettschulden beim verehrten Herrn Nico Backspin, ja. Und zwar gedenke ich dir ja jetzt in der Rückrunde beim Heimspiel Bremen auf Schalke einzulösen. Und im Rahmen dessen könnte man das soweit sicherlich mal ins Auge fassen. Warum nicht? Also der Bosch, Nico, damit du weißt, ist halt so eine Vereinskneipe von Schalke auf dem Weg vom Bahnhof hier, die Schalker Meile, da warst du auch schon mal drauf, auf dem Weg vom, direkt an der Glückaufkampfbahn. Direkt an der Glückaufkampfbahn. Du weißt doch, da wo wir mit Pedas und Mütze damals, ja, für der Sound das Feature gemacht hatten. Da war ja die Glückaufkampfbahn und ein großer Fußballplatz, also ne, der Platz, wo damals Schalke gespielt hat, und quasi direkt gegenüber davon ist der Bosch oder das Bosch, keine Ahnung. Ja, halt mal im Hinterkopf. Rückspiel, ja. Rückrunde, Bremer Schalke.
Ey, ich finde das eine großartige Idee, dass wir das Spiel nehmen, um ein und das sagt man bei Fans, Meet and Greet, aber einfach ein Community-Treffen zu machen. Und wenn da nur einer kommt, der Bock hat, sich mit uns in der Kneipe vorm Spiel ein kleines bisschen über Fußball zu halten, während wir beide dann danach in die VIP-Loge von Schalke
04 Kanapé essen. Ja, die sind ganz auf dem Boden geblieben, die Jungs, ja.
Ja, und wir dann zack ab, so Leute, wir müssen auch los. Boah, 2 Stunden vor Anpfiff, sie haben die Currywurst kalt gestellt.
Ich hätte eher an nach dem Spiel gedacht, so.
Ja, oder dann das ist der Pegel, ist, ja. Ja.
Das ist der Pegel eh schon gut, dann gehen wir da mal rein, 2-3 Stunden, dann gibt paar große, paar kurze.
Oh, naja, nee, nicht, Alter, das ist dein scheiß Ernst. Ich soll in eine...
Da sehe ich Nico, ja.
Ich soll eine, also mal, guck mal, ich erzähle euch mal eine Geschichte, was ich am Wochenende gemacht habe. Gesetzt den Fall, dass, egal wie es ausgeht, wenn Bremen Schalke den Arsch versohlt, gehe ich doch nicht freiwillig in so eine Kneipe. Wenn Schalke Bremen den Arsch versohlt, gehe ich doch nicht freiwillig in so eine Kneipe. Weil, weißt du, was ich am Wochenende gemacht habe? Weißt du, wo ich am Wochenende war? Ich war bei Köln gegen Werder. Erzähl nachher noch ein bisschen was dazu. Und nach dem Spiel bin ich eine Dreiviertelstunde lang durch Köln gelaufen, um dann irgendwo an einem Industriegebiet in den Räumen von mehreren Ultragruppierungen zu sein.
Ja.
Die wussten, ich habe komplett gekleidet, die schwarz gekleidet, die wussten zum Glück nicht, also doch, die wussten ja schon, also ein paar wussten ja schon, wer ich bin und sowas alles, aber zum Glück nicht, dass ich Veteraner bin. Das ist so, boah, ich bin eine Fliege, ich setze mich mal in die Mitte von einer fleischfressenden Pflanze, guck mal, ob hier was passiert, aber sehr, ob das zuklappt.
Ja, nein. Also guck mal, wenn du im Vereinsheim von der Ultras gehst, dann kannst du auch in Bosch kommen, alles gut. Im Bosch ist Friede vor der Eierkuchen.
Ach Gott, sehen wir dann.
Einzige ist, wenn naja, schon gut. Nein, ist Friede vor der Eier.
Wenn ihr die auf den Arsch kriegt, so wie im Hinspiel, das im Rückspiel, das, was du nicht erwähnt hast unter den Klatschen, wo du im Stadion warst.
Da war ich nicht im Stadion, da war ich im Rückflug von L.A.
Ah, krass, ja, so siehst du, aber deswegen hab ich ein bisschen Angst davor.
Ja, ne, also hoch verlieren wäre jetzt, so wenn hoch verlieren und dadurch sind wir dann abgestiegen, ja gut, dann müssen wir abbrechen. So, aber dann bist du eh schon gefährdet, auch nur wenn ich da bin, so von daher, nein, Mann, alles gut, easy. Behalten wir im Hinterkopf, ist ein guter Plan.
Wir haben übrigens noch einen anderen sehr, sehr guten Plan. Peter hat nicht so wirklich drauf reagiert, der hochnäsige Urlauber. Den erzählen wir aber auch nochmal in Ruhe, glaube ich, irgendwann, ne? Mit Pimpf und so, was wir darüber schon gesprochen haben.
Mhm, gerne.
Machen wir dann.
Das wird cool.
Das machen wir an anderer Stelle. Hast du noch eine Frage?
Auf jeden Fall. Bainey Huni fragt, welche drei Leute... Spieler, Coach, Vorstand, was auch immer, würde Pillow sofort zu Schalke holen, wenn er könnte. So drei Difference Maker.
Ja,
Rudi, übergreifend.
Rudi Ass, also nochmal, Funktionäre oder Spieler?
Alles. Also einfach drei Persönlichkeiten, egal ob auf dem Platz, jenseits vom Platz, was.
Ja, ja. Ja,
Qatar Airways, Pep Guardiola und Mbappé.
Ja, Haaland. Haaland. Qatar Airways nicht, ne? Also, jetzt mal realistisch. Ja, Rudi Assauer ist ja auch nicht realistisch. Er ist tot halt, ne? Also, Ruven Schröder war schon eine geile Nummer, ne? Sagen wir mal so. Aber die 2023er Version von Rudi Assauer plus, und dann gehen wir runter auf den Trainerposten. Wen würde ich denn auf den Trainerposten, obwohl mir Reis eigentlich gerade ganz gut gefällt, aber auf den Trainerposten setze ich. Darf man Klopp sagen als Schalker?
Pep Guardiola. Ja, wird
er nicht machen, ist auch Quatsch. Nee, nicht Guardiola, das ist so.
Ole Werner.
Arteta? Vielleicht Arteta, band sich ja gerade an, dass er was richtig Gutes kann. Und ja, aber ach, keine Ahnung, ich weiß
Diego
nicht,
welche Simeone, drei Leute. Diego Simeone, Digga, Diego Simeone, du musst Diego Simeone.
Ja, Simeone, genau. Simeone, ja, auf Schalke. Ja, hast du recht. Ja,
Digga. Und dann ich sehe, wie er da so steht. So!
Ja, ja.
Und die ganze Kurve.
Ja,
so!
Hast recht. Die 2023er Version von Rudi Assauer, also gerne Rufen Schröder. Ja,
ja, die Gelsenkirche-Variante von Diego Simeone. Gucken, ob irgendwo in Rotthausender oder so.
Nee, den Diego Simeone, das passt schon. Und dann auf dem Feld noch holen wir noch einen Spieler. Ja, Haaland. Hast die nächsten 10 Jahre keine Schmerzen mehr mit Tore schießen.
Nee. Und den teuersten Trainer der Welt auf der Bank. Würde auch zu Schalke passen.
Aber der hört auf, ne?
Ja.
Habe ich gelesen irgendwo.
Satt.
Und ich würde sagen, damit springen wir einen Block weiter.
Das war die Übergangsfrage. Du hast doch so eine große thematische Übergangsfrage. Hast du noch eine?
Ja, ich habe natürlich ganz, ganz viele Fragen, aber die schießen alle so in die gleiche Kerbe, ne?
Ja, dann mach doch mal eine Übergangsfrage für den blau-weißen Block hier.
Die Übergangsfrage wäre die Matriciani-Frage gewesen.
Jota96 fragt, war auch schon Gast bei uns. Wie weit bist du davon entfernt, komplett die Schnauze voll vom Fußball zu haben?
Und damit sind wir beim Schalke 04-Block.
Ja, ziemlich weit. Also komplett vom Fußball die Schnauze voll zu haben, komm, ziemlich weit. Fußball war immer der geilste Sport der Welt, wird er immer sein. Ich weiß,
nicht Sixers gegen Wichsers, oder?
Nicht Sixers gegen Wichsers, nein. Knapp dahinter kommt dann Sixers gegen Wichsers. Fußball ist einfach eine der schönsten Nebensachen der Welt. Und ja, ich weiß, Begleitumstände und ich weiß, UEFA, FIFA und den ganzen Kladderadatsch, der da mit drumrum wabert. Das Geschäft, das Business drumherum und die schwindende Romantik, nenne ich es jetzt mal, und. Ja, ist mir alles bewusst und ist mir auch alles ein Dorn im Auge, aber all das kann den schönen Sport halt nicht kaputt machen. Ne? Deswegen bin ich da echt noch ganz weit von weg. Ja. Kann vielleicht sein, dass ich irgendwann mal das Interesse an vereinzelten Wettbewerben vielleicht verliere oder so. Ne? Da bin ich vielleicht jetzt nicht mehr so meilenweit von entfernt, aber da steht auch nichts Konkretes an. Aber wenn wir irgendwann mal eine WM, weiß ich nicht, mit 88 Mannschaften haben oder die Champions League auf 14 Kontinente mit 6 Hinrunden und 4 Rückrunden spielen, dann, na, aber so, Fußball ist der Fußball, dann wird immer der Fußball bleiben, zumindest für mich.
Ich schließe die Frage an, hast du die Schnauze voll von Schalke, was die da machen?
Ja, halt nicht, ne? Also ja, gehen wir auf die aktuelle Situation. Schalke Bremen, Beide verloren. Die einen, ich habe jetzt Zusammenfassung, aber wir sprechen jetzt gar nicht über Bremen, sprechen wir gleich. Schalke, das ist so, ich bin halt hin und her gerissen. Ne? So, jetzt attestieren die ja schon alle, weil ich hatte ja auch irgendwie, während ich das Spiel geguckt habe, irgendwie so 55., 60. Minute meine Gruppe geschrieben. Alter, das sind ganz ehrlich, das waren jetzt Torchancen für 2 Spiele, wenn man im Rahmen von Schalke 04 denkt. Und steht ganz lange 1-0 und dann kommt in der 82. der 2-0 und dann hinten auch noch der 3-0, was aber dann auch schon irgendwie keinen mehr interessiert. Das war für die grundsätzliche Kaderqualität, die wir heute haben und dann noch minus, weiß ich nicht, 5, 6, 7, die du alle potenziell in der ersten Elf spielen kannst, hier Salazar, Kral, Drexler, Ovian etc. pp., die sind ja alle nicht mit dabei. Dafür war das sonnenbeherzter Auftritt, dass selbst Oliver Glasner dann in der Pressekonferenz nach dem Spiel gesagt hat, eigentlich hat mir Schalke besser gefallen als wir selbst so. Heißt also, die Mannschaft lebt, ne? Das ist ein himmelweiter Unterschied zwischen dem Fußball unter Frank Kramer und jetzt unter Thomas Reis. Und das war ja auch schon in den drei Spielen jetzt noch in der Hinrunde. Da kannst du dir grundsätzlich gar nicht so viel vorwerfen. Trotzdem verlierst du das Spiel halt 3-0, ne? So, trotzdem schießt du kein Tor und mit Verlaub, aber irgendwie so in dem Moment, wo ich das geschrieben habe in der WhatsApp-Gruppe, Chancen für zwei Spiele, in dem Moment hätte sich Frankfurt, weiß ich nicht, ob ich jetzt zu optimistisch bin, aber da hätte sich Frankfurt auch nicht beschweren können, wenn es nicht mal 1-1 steht, sondern die 2-1 zurückliegen im eigenen Stadion. Ne? Da hast du zwei, drei Riesendinger, die machst du halt einfach nicht, die gehen dann knapp daneben oder direkt auf den Torwart. Dann hast du noch zwei, drei Dinger, wo der Trapp halt wirklich überragend hält, muss man sagen. Und deswegen ist meine Hin- und Hergerissenheit jetzt gerade so zwischen Engelchen und Teufelchen. Ne? Der Teufel auf der Schulter sagt dir halt, ja, hast du halt so gut gespielt, wie halt nur irgendwie kannst, hast, verlierst halt trotzdem 3-0, holst halt keine Punkte. Ist Teil der Wahrheit. Engel sitzt auf der anderen Schulter und sagt, naja gut, aber da werden jetzt auch nochmal ein paar Gegner kommen, die halt nicht Eintracht Frankfurt heißen, ne? So, und die kannst du dann halt schon mal richtig platt machen. Und ja, wahrscheinlich ist es die Mischung aus beiden. Jetzt, ich hab, hat der große Schlamann, irgendwer auf Twitter hat am Sonntag irgendwie getweetet, puh, hätte Schalke mal von Beginn der Saison Thomas Reis gehabt, dann wären sie jetzt wahrscheinlich nicht da, wo sie aktuell stehen, sondern würden deutlich besser dastehen. Aber wie hat Lothar Matthäus gesagt, würde Fahrradkette oder ne? So hat er da rausgehauen. Ja, ist jetzt wie es ist. Also, ne, du siehst ganz viele Sachen auf dem Platz, die dir Mut machen, aber halt die eine Sache, die dir dann auch wiederum keinen Mut macht, nämlich, dass du keine Tore schießt und das Spiel nicht gewinnst. So, und das ist jetzt nicht irgendwie auszumachen, finde ich, an einer Torflaute von Simon Terodde. Der hätte auch nicht 6 Chancen oder so gehabt. Das waren zwei, drei Dinger, ein versemmelter und zwei hält halt der Trapp ganz gut und oder sehr gut sogar. Wenn da vielleicht ein anderer Torhüter steht, dann macht er vielleicht auch eine Butze. Absoluter Lichtblick war hier unser fünfte Liga-Neuentdeckung, Soichiro Kozuki. Richtig gut mit dem Ball umgehen, ist richtig schnell, schießt auch einfach mal, sehr unbekümmert. Ne? Jetzt haben wir ja gerade als ich hier mein Tabukschisch mir einverleibt habe oder noch drauf gewartet habe, war ich auch nochmal kurz auf Twitter und habe gesehen, dass Tim Skarke jetzt gerade in Gelsenkirchen gelandet ist, also jetzt in dem Moment, wo wir hier sprechen. Und last minute jetzt irgendwie doch nach Schalke kommt, obwohl ja vor einer Woche Union Berlin oder der Trainer gesagt hatte, nee, wollen wir nicht. Ganz kuriose Geschichte, können wir vielleicht nächste Woche nochmal im Detail drüber sprechen. Du, ich könnte jetzt noch eine Stunde weiterschwafeln, ich schwafel ja eh schon immer so viel, am Ende ist es doch das, was ich immer sag, ne? Nächstes Spiel ist das wichtigste Spiel und das musst du gucken, dass du das gewinnst. Ich hatte letztes Jahr schon gesagt, ich bin mir sehr, sehr sicher, dass Schalke, wenn sie den Kurs beibehalten, eine ganze Ecke mehr Punkte holen werden als in der Hinrunde und wofür das dann am Ende reicht, da haben halt auch die anderen mit zu tun, ne? So.
Peter ist ausgestiegen schon vor ein bisschen länger, den habe ich schon gesehen, dass er so leer in die Ferne geguckt hat da drüben und hat
hier ist halb zwei, ne, muss man immer dazu sagen.
Hat sich an den Strand gesehen quasi. Lass doch mal eine Geschichte hier schön erzählen, so ein kleines bisschen. Ja. Aber ich habe ehrlicherweise ganz, ganz viele Zwischenfragen, denn die eine, die ist ja auch relativ entscheidend, wenn du auf Schalke guckst und die Tabellenkonstellation, dann ist sie schon gefährlich. Und wenn du dann siehst, dass so Schalke ein Sport, ein Spiel macht, das dir Hoffnung macht, ne? Zu Recht auch was ich gelesen und gesehen habe, auch von der Gegenseite, ja schon Lob bekommen hat, aber auch Augsburg muss eigentlich nicht in Dortmund verlieren, so. Bochum zerhaut Hertha BSC Berlin regelrecht, so. Und nimmt den Schwung aus den letzten Spielen im Herbst noch mit. Ist also auch voll da. Stuttgart am ehesten noch ein bisschen am Straucheln, aber mit dem schönen Bruno als Trainer auch im Neustart quasi. Und einzig Hertha zeigt sich wirklich auch relativ offenbarungseidisch. Und darüber geht's dann los mit Hoffenheim und dann irgendwann mit Mainz und dann auch Werder Bremen, die langsam kommen. Aber hast du so direkt für dich Gegner ausgemacht? Weil das muss man ja schon so immer so ein bisschen machen, die ernsthaft so Hoffnung machen, dass du den Anschluss wieder herstellen kannst.
Alle die gerade genannten, so können jedes Spiel verlieren. Die können auch mehr Spiele gewinnen. Also, macht doch alles keinen Sinn. Das ist das, was mich auch bekloppt macht, wenn ich mich so jetzt anfange zu rechnen. Ich Hand aufs Herz, ich weiß gar nicht, wie viele Punkte das gerade sind auf dem Nichtabstiegsplatz. 8, 9? Was hat einer? Ich weiß nicht. Sagen wir auf dem Navigationsplatz.
Sechs, auf dem Nicht-Abstiegsplatz sind 6 Punkte plus das Torverhältnis. Auf Platz 16 auch. Aha, auf Platz 17 sind es 5 und das Torverhältnis. Aber überall ist das Torverhältnis ein entscheidender Faktor, weil du hast zu viel Minus.
Ja. Mit Torverhältnis, da bin ich, glaube ich, bei dir. Das werden wir auch im Laufe der Saison nicht mehr so aufschönern, dass wir damit nochmal punkten können. Wir werden Punkte holen müssen und nicht Torverhältnisse. Oder ne? Also weißt du, was ich meine? Ey, alles scheißegal. Nächstes Spiel, gib ihn, Vollgas, gucken. Letzte Saison sind wir damit sehr gut gefahren. Und so machen wir das. Und dann, wie gerade schon gesagt, ne, dann wirst du nach Menschen ermessen. Würde mich zumindest sehr wundern, wenn du nicht mehr Punkte holst als in der Hinrunde oder in den ersten 15 Spielen waren es. Ne? Würde mich sehr, sehr wundern. Und ja, dann wird Schalke am Ende eine Anzahl an Punkten haben und alle anderen auch. Und dann werden wir sehen. Was sehr halt sehr gut tun würde, wenn wir die ganzen, die du gerade genannt hast, schlagen würden. Ne?
Ja.
Das wäre eine ganz gute Maßnahme. Weil jetzt machen wir uns auch nichts vor. Es sind noch 18 Spiele noch. Also da ist jetzt 5 oder 6 Punkte auch nicht uneinholbar. Ne? Besonders wenn du gegen die alle nochmal spielst. Aber ey, ein Spiel nach dem anderen. Jetzt war sehr, 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 sehr bitter, dass wir da nichts mitgenommen haben. Ein Punkt wäre durchaus gerechtfertigt gewesen. Haben wir aber nicht. Und das wird jetzt wahrscheinlich auch die Kunst, ne? Immer wieder dann trotzdem mit dem Elan, mit der Einstellung, mit dem Kampf, mit dem Einsatz reingehen und nicht jetzt irgendwie die Köpfe hängen zu lassen. Ne? Jetzt morgen kommt Leipzig. Puh, da fehlt mir auch so ein bisschen die Fantasie, dass wir da punkten, aber ist egal. Auch denen Kampf bieten, auch denen auf den Knochen treten, allen zeigen, ist hier maximal unangenehm und dann kommen auch wieder andere Gegner. Ne? Du musst halt jetzt nur diesen Drive dabei behalten und dann in den Spielen punkten. Alles andere ist nicht in Hand.
Das wichtigste Spiel ist das nächste.
Ist
der hervorragende Übergang zu dem, was ich bei Werder Bremen am Wochenende erlebt habe. Denn gerade nach dem Debakel ist das nächste halt echt das Wichtigste. Und ihr könnt jetzt Phrasen dreschen noch und nöcher. Lieber einmal 7-1 als 7-1-0. Das war eine richtige Niederlage zum richtigen Zeitpunkt. Der Trainer wird die richtigen Schlüsse aus der Niederlage ziehen. Das Team ist stärker, als es sich dort präsentiert hat. Die Fehler des Teams sind offenkundig saisongefährdend. Da wurden wir richtig hops genommen. Habe ich noch mehr?
Er hat der Dingens gesagt.
Er hat Bittencourt gesagt. Hat er auch vollkommen recht.
Der hat gesagt, die waren sogar noch so freundlich und haben 2 Tage vorher die Aufstellung bekannt gegeben und dann haben sie uns trotzdem richtig hops genommen.
Ja. Und hat auch vollkommen recht. Das sah ein bisschen aus wie das Werder, mit dem ich jahrelang panische Angst vor Abstiegen hatte. Weil sie immer einen Schritt zu spät waren. Es sah krass vercoacht, / outgecoacht aus, weil das, was Köln gemacht hat, das war Filetieren von jeder kleinen Lücke, von der du ganz genau weißt, dass sie im Bremer Spiel stattfinden. Oh, Mitchell Weiser steht immer zu hoch. Weißt du, was wir einfach machen? Wir spielen die Dinger einfach lang rüber in diese freien Räume. Dann sind wir automatisch schon 20 Meter vom Tor und die 3 Innenverteidiger, die alle nicht besonders schnell sind, sind so wie ein Hühnerhaufen und die überrennen wir einfach. Tack, Tore. Kleingedruckt ist aber auch. Duxch, das erste Ding. Krasser Fehler. Das dritte, Pavlenka, der muss dann nicht ganz so raus. Ich glaube, das vierte, der Ball springt, also mit einmal abfälschen, schon so ein bisschen unglücklich vor die Füße aus 1,5 Metern Entfernung Richtung Tor. Aber in der Summe entschuldigt das nicht die Tore und auch nicht, dass du dich 7-1 abschlachten lässt. Und auch Köln irgendwann ein bisschen aufhört, wenn die weitergemacht hätten, dann hätten sie es auch echt noch mehr werden können. Aufgrund der Art und Weise, wie dann auch verunsichert Bremen dasteht. Für mich bleibt als Hoffnung, dass ich mir angeguckt habe, Füllkrug kriegt eine halbe Chance und wämst den mit dem Kopf in den Winkel. Die Sorge ist jetzt, also sagen wir mal so, wenn ich das gesehen habe, wie Köln auch mit dem Tempofußball Werder Bremen auseinandergeschraubt hat, weil sie wussten, was sie machen, jetzt bei Union Berlin und Wolfsburg erwarte ich jetzt nicht eine geringere Tempoleistung in der Umschaltbewegung als bei Köln. So.
Ja, besonders bei Union nicht, ne?
Ja. Und ich habe so überhaupt gar keinen Bock, wenn ihr das hier hört und dann entweder ist gerade Spiel oder ihr habt es gerade gehört und ich mir das Handy aufmache und sehe, oh, Union, 25. Minute, 0-3. Dann dreh ich durch.
Ja, das ist halt, ne, das, Wie soll ich das sagen? Jetzt, das ist total, Union Berlin, ne, ist total unglücklich jetzt, ne, weil unabhängig vom letzten Spiel und wenn ihr das 7-0 gewonnen hättet, würde ich euch gegen Union Berlin sowie einen großen Teil der restlichen Bundesliga-Mannschaften echt nur Außenseiterchancen einräumen, ne, so. Also heißt, ist aus meiner Sicht wahrscheinlicher, dass ihr das nächste Spiel gegen Union Berlin dann auch verliert, anstatt dass ihr das gewinnt und dann, das muss aber nicht zwingend dann mit diesem 7-1 zu tun haben, denn da wird es auch ganz viel um das Wie gehen, ne? Also das ist eine ganz, wie sagt man, sensible Situation, ne? Also du kannst ja auch gegen Union Berlin ein richtig gutes Spiel machen und trotzdem knapp verlieren oder auch gewinnen. Also, ne, das Spiel muss ja auch erstmal gespielt werden. Aber ja, lange Rede, kurzer Sinn. Wäre jetzt ein anderer Gegner sicherlich sinnvoller und dann geht's halt sicherlich darum, ich meine, mir kann egal sein, kommt ruhig da unten rein, das ist genug Platz für alle. Aber wenn es eine Niederlage wird, dann gilt's, glaube ich, schon, die gesund zu bewerten. Ne? So, war das wieder so ein Schlaf? Also auf mich, ich habe das Spiel nicht gesehen, nur zusammenfassend, auf mich wirkte das mega schläfrig und selbstgefällig und ach ja, schon wieder ein Tor und ja gut, dann ja, scheiße, jetzt ist schon 3-0, ja, dann lass halt. Also das sollte nach Möglichkeit halt nicht mehr vorkommen, aber nochmal, du kannst halt auch ein richtig gutes Spiel gegen Union machen und trotzdem verlieren. Ne? Werden wir sehen.
Ja, genau. Und danach Wolfsburg zu Hause. Immerhin hast du zwei Heimspiele, wo du eh nicht besonders gut aufgestellt warst. Aber ich glaube, wenn jetzt ein, zwei, drei Dinge dabei sind, die für mich die Erkenntnis sind, auf die ich so ein bisschen baue, dann ist das eine, Ole Werner hat sofort, finde ich, gut und knallhart auch analysiert. Und ich habe einfach sehr viel Vertrauen in diesen Trainer und seine Art und Weise, wie er diese Mannschaft auch dahin gebracht hat, wo sie jetzt steht. Ole Werner hat aber auch durch dieses Spiel allen mal klar gemacht, dass Werder Bremen jetzt nicht anfangen muss, auf Platz 6 oder 7 in der Bundesliga zu schielen, sondern dass sie aufpassen müssen, dass Platz 16 nicht wieder näher kommt, was er sehr gut gemacht hat. Und Ole Werner hat halt einfach auch beim Ersatztraining der Ersatzspieler halt einfach die komplette Mannschaft Sonntagmorgen auf den Platz geschickt. Und ich traue dieser Mannschaft charakterlich so viel zu, dass die sich zusammenreißen, dass sportlich so jemand wie Marco Friedl da vorsichtig gesagt nicht seinen besten Tag hatte, dass ein Christian Groß sich auf der 6 hat schon ganz schön vorführen lassen, dass Dux sich nicht dargestellt hat wie jemand, der den Sturm mit alleine tragen könnte, was fatal wäre, wenn Füllkrug jetzt geht. Das sind alles auf jeden Fall Dinge, die mir Sorgen machen, aber meine Grundhoffnung bleibt halt einfach, dass die 21 Punkte, die sie jetzt haben, ihnen zumindest jetzt, selbst wenn sie jetzt zweimal verlieren, trotzdem noch die Luft gibt, dass du in die, was dann ja erst losgeht, in die Rückrunde starten kannst und noch Gegner kriegst, gegen die du diese richtigen Punkte sammelst. Und dann geht nämlich für mich schon wieder das Rechnen los. Ganz ehrlich, fange ich an. Weiß ich. Ja, so bin ich halt nun mal. Und ich weiß, dass man 35 Punkte braucht, dann hält man die Klasse. Und diese Tabellenkonstellation, wie sie im Moment darstellt, zeigt, dass unten alle 7 von 17 Spielen gewinnen müssten. Und toi, toi, toi. Das wird, Bremen hat ein kleines bisschen Vorteil, dass sie diese paar Punkte Vorsprung gerade haben. Die dürfen sie jetzt noch nicht zu schnell verlieren. Das ist alles, worum es mir geht. Wie mache ich jetzt? Eine Überleitung. Punkte verloren hat auch unser Team der Woche.
Absolut. Oder droht zumindest Punkte zu verlieren.
Ja, Stand jetzt sind 15 weg, oder Peter?
Absolut. Wir sind bei Juventus Turin, da zeigt sich, was passiert, wenn man mit Zahlen falsch umgeht und ein bisschen so die Bilanzen aufhübscht. Ich habe in Erinnerung, dass du zum Beispiel einfach so die Marktwerte von Spielern so ein bisschen optimistisch bewertet wurden, was sich jetzt so langsam eben rächt. Und darauf reagiert der italienische Verband damit, dass man eben sagt, okay, wir ziehen euch jetzt Punkte ab und potenziell eben auch noch weitere. Aktuell steht der Verein eben sogar noch auf Platz 3, also sportlich läuft es gar nicht so schlecht. Wenn du diese 15 Punkte Abzug bekommst, dann bist du mal ganz weit weg vom internationalen Fußball. Und das hat natürlich dann weitere finanzielle Herausforderungen für die Zukunft zu bieten.
Plus die UEFA droht auch mit weiteren Konsequenzen noch on top. Aber es ist tatsächlich so, dass die italienische Sportgericht oder wie auch immer, ich weiß nicht den genauen Begriff, aber diese 15 Punkte Strafe ausgesprochen hat. Juve jetzt aber natürlich wieder einen gewissen Zeitraum Zeit hat, um Einspruch einzulegen, was sie auch tun wollen, so wie man hört. Und bevor dieser Einspruch dann nicht final abgeschmettert ist, werden die 15 Punkte auch meines Wissens nicht abgezogen. Jetzt weiß ich nicht, wie lange sowas sich ziehen kann, ne, aber weiß nicht, irgendwie so Mitte März dann, Ende März, Anfang April zu wissen, okay, sind doch 15 Punkte weniger, auch miese Breeze, ne?
Da kommt ja auch die Struktur des italienischen Fußballs noch wieder mit dazu, die dann ja auch dazu führen, also es, jetzt kommt gefährliches Halbwissen, aber es gab doch auch mal eine Konstellation, wo eine Mannschaft wegen abgezogener Punkte, glaube ich, sogar abgestiegen ist, wegen Lizenzanzug doppelt abgestiegen ist und sich dann am grünen Tisch wieder zurückgeklagt hat und wieder eine Klasse wieder hoch ist. War es nicht sogar Parma? Gott, dünnes Eis, Leute. Aber wer da draußen sich mit dem italienischen Fußball beschäftigt, der weiß, wovon ich spreche. Also Serie A, das Justizsystem dieses Landes und Juventus Turin in einer Dreierkonstellation werden auf jeden Fall dafür sorgen, dass unser Team der Woche nicht das letzte Mal hier stattgefunden hat. Dann vielleicht unter als Fundstück der Woche oder Moment der Woche, wenn die Kuriositäten weitergehen und die Punkte wieder halbiert werden oder was auch immer. Fakt ist einfach, dass da offenkundig aber jetzt zum x-ten Mal dieser Verein in die gleichen Bedrängnis kommt, die, wenn man die Spitze der italienischen Liga anguckt, ja auch einfach so erzwungene Insolvenzen nach sich ziehen muss eigentlich, denn Inter Mailand genauso in Schräglage, Juventus Turin mit Bilanzfälschung noch mehr in Schräglage. Beim AC Mailand möchte ich nicht wissen, wie der Kontostand gerade aussieht, vom SSC Neapel ganz zu schweigen. Habt ihr da so noch, also was macht das mit euch, ist das am Ende egal, weil es halt die Serie A ist, oder macht
meine,
das irgendwas?
Meine eigenen Sorgen. Meine eigenen Sorgen, aber ich habe meine eigenen Sorgen. Ich habe meinen eigenen, vor allem mit einem eigenen Lernkonto. Da kann ich mir jetzt nicht nur ehrenamtlich über die halbe Serie A irgendwelche Sorgen machen. Ist natürlich nicht schön, ne? So, und ist nicht gesund. Und italienischer Fußball gehört nach wie vor für mich in die europäische Spitze rein. Und da gehören dann halt auch alle dieser genannten Vereine, die du gerade hattest, zumindest aus einem traditionellen Aspekt oder einem romantischen Blickwinkel alle dazu, aber puh, also wie gesagt, ne, grundsätzlich eher eigene Sorgen, um die ich mich primär kümmere, aber schön ist es definitiv nicht und du musst auch, ja, sag du es.
Ach, okay. Was mir gerade auch aufgefallen ist, auch italienische Fußball, ne, das ist ja auch ein börsendotiertes Unternehmen, ne, also die Aktie ist auch schön abgeschmiert von Juve. Ein Herz an alle unsere Zuhörer, die da Aktien haben. Würde mich interessieren, ob irgendeiner hier eine Juventus Turin-Aktie hält und sagt, die habe ich gekauft eine Woche vorm Ronaldo-Transfer.
Ja, dann könnte er jetzt vielleicht immer noch im Plus sein. Oder kauft jetzt, legt jetzt nochmal nach. Wenn deine Aktie fällt und du glaubst an die Aktie grundsätzlich, dann kauf jetzt nochmal nach.
Aktientipps von Onkel Pillow.
Ohne Gewehr, ne? Komm ja keiner irgendwie. Ja. Hey, du hast gesagt, weil ich habe ganze Dinge, mein ganzer Ersparte. Ja, mach, du bist erwachsener Mann, du musst wissen, was du machst. Nein, aber vielleicht nur kleiner Nachsatz. Muss ja dann auch schon, also ich meine, wir reden von einem europäischen Fußball und das meinte ich vorhin bei der einen Frage, wie weit ich davon entfernt bin, komplett die Schnauze voll vom Fußball zu haben. Also ich meinte das Business drumherum oder das Geschäft drumherum. Wir leben in einer Zeit, wo vor, weiß ich gar nicht, dann in dem Jahr halt, als Neymar nach Paris gewechselt ist, Neymar selbst persönlich 220 Millionen Ablösesumme über seine Anwälte bei Barcelona hinterlegen lässt und sich damit aus dem Vertrag rauskauft und dann bei Paris Saint-Germain unterschreibt und noch einen zweiten Vertrag kriegt von demselben Al-Habsi-Scheich, dem PSG gehört, der auch die Katar-WM zu verantworten hat und da sich darüber nochmal einen Zweitvertrag reinholt als WM-Botschafter, als der er aus meiner Sicht nicht ein einziges Mal aufgetreten ist in den letzten zwei Jahren, und kriegt dafür 220 Millionen, zufälligerweise denselben Betrag wie die Ablösesumme, die er höchstpersönlich selbst bei Barcelona hinterlegt hat. Ne? Also heißt, in solchen Konstrukten bewegen wir uns heute schon. Wie sehr oder wie schräg muss deine Bilanz denn sein, dass du der eine Verein bist, dem gesagt wird, okay, warte mal, Alter, du hast aber richtig übertrieben. Dich ziehen wir jetzt raus. Weißt du, wie ich meine? Also, puh.
Unser Börsenberater Peter hat noch Zahlen.
Ich habe gerade einfach mal so den aus Neugier nachgeschaut, wie sich denn die Aktie entwickelt hat. Und da sieht man, dass die, bevor ich es Falsches sage, lass ich nochmal kurz öffnen, relativ konstant ist. Man erkennt einmal über eine Periode von zwei, drei Jahren ein klares Hoch. Könnte sein, dass da ein bekannter Weltfußballer mal in Italien gekickt hat.
Du meinst den Spitzenspieler der Saudi-Arabischen Liga?
Absolut richtig, genau. Ja. Das ist schon super. Hater, ne? Aktuell bekommt ihr eine Aktie für 30 Cent.
Echt?
Ja, ja.
Kaufen.
Oh.
Ja.
Einfach nur eine, damit man sie hat.
Also ja. Als Eigner, damit du auf Aktionärsversammlung ja. eingeladen wirst.
Ja. Irgendwie sowas. Ja, eine Idee. Ich kaufe mal
Juve. Zehn Stück können wir holen.
Ich kaufe mal Juve-Aktien. Wie steht denn die Dortmund-Aktie? Das wäre jetzt mal spannend im Vergleich. Ja, so oder so spannend. Wir warten mal ab, was dabei rauskommt. Und werden euch natürlich hier auf dem Laufenden halten, wenn wir der Meinung sind, es ist so absurder Quatsch, dass wir darüber sprechen müssen. Stichwort. Sagen wir mal so.
Bleiben wir in Italien?
Ja, nee, machen wir was anderes. Aber hat auch mal in Italien gespielt. Pillow, wenn bei euch, ne, bei dir bei der Arbeit drinnen, ne, wenn da eine Führungsposition, wenn da eine Führungsposition vergeben würde. Stell dir mal vor, du würdest jetzt, du kommst in die Kantine, da hängt da so am Klemmbrett so Chef von Vodafone gesucht. Und so eine E-Mail-Adresse, wenn du dich bewirbst. Und wenn du dich dann bewirbst, was würdest du sagen, so hochgerechnet, wie viele Assessment Centers, und ja, googelt Assessment Center, wie viele Assessment Centers müsstest du durchlaufen, um Chef von Vodafone zu werden?
Du, ich glaube, also solche Stellen werden nicht ausgeschrieben, ne? So, und wenn, dann hängen sie schon gar nicht in eine Kantine.
Ach,
also,
wirklich?
So. Nein, aber jetzt auch mal darüber hinaus, ne? Also alle ahnen ja wahrscheinlich schon, wohin die Reise jetzt gerade geht.
Oh, mach mir meine Überleitung nicht kaputt. Ich will noch einen lustigen Witz dazu machen. Beantworte jetzt mal meine Frage.
Und ich bin viel zu weit weg von unserer C-Ebene, also ne, CEO-Level und was da in der Group geschieht in UK. Da werden solche Positionen dann nämlich vergeben und auch wieder entzogen. Aber ich glaube nicht, dass da großartig ausgeschrieben wird, und wie viele Assessments dadurch laufen werden, weiß ich nicht. Ich glaube, dass auf solchen Positionen tatsächlich eher eine Expertise eine Rolle spielt, und dann gibt es vielleicht nochmal ein, zwei Gespräche, wo Visionen und so was ausgetauscht werden. Ja, ist
und
die Wahrheit.
Und wo wir bei der deutschen Fußballnationalmannschaft werden, da wird nämlich auch nicht ausgeschrieben, da wird nämlich auch nicht ein großes Assessment Center gemacht, da treffen sich einfach eine Horde älterer Fußballfunktionäre, die ohne Zweifel sehr erfolgreich ihre Vereine führen. Die setzen sich in eine Runde und überlegen sich, wer könnte das hier machen? Und dann guckt man so hin in die Gesichter und dann sagt man so, Rudi, willst du das nicht machen?
Ganz froh sein, dass er nicht Kalle gesagt hat.
Ja,
ne?
Genau. Kalle hat's rumliegen, wahrscheinlich gerade auf Toilette. Sag mal, als der Blick kam, so hektisch ins Handy geguckt, sodass ihn keiner sieht. Rudi, willst du das nicht machen? Und zack, ist er ernannt. Rudi Völler, der neue, was ist er denn eigentlich? Chef der deutschen Nationalmannschaft. Ich habe nachgeguckt, Oliver Bierhoff war Geschäftsführer deutsche Nationalmannschaft. Welche Funktion Rudi hat, weiß ich gar nicht so genau. Fakt ist, er ist das Gesicht, das dafür sorgen soll, dass, ich formuliere es mal ein bisschen salopp, der Deutsche an sich, die Nationalmannschaft an sich, 2024 mit Jubel Richtung Titel schreit.
Jubel.
Jubel!
Ich frag mal offen in die Runde. Wie ist die Gesamtgefühlslage bei dieser hoch modern in die Zukunft blickenden Entscheidung.
Komm, lass mich einmal noch kurz vorlesen, wie das Originalzitat war, was Watzke da von sich gegeben hat. Wir sind in der Pressekonferenz und dann fragt ein Journalist, können Sie uns mal den Prozess so ein bisschen mitnehmen, beschreiben, wie denn jetzt es zur Ernennung von Rudi Völler kam? Ja. Und er sitzt dann da und sagt, also habe ich noch viele von euch schon gesehen, aber nichtsdestotrotz, das war gar kein Prozess. Guckt sich so ein bisschen um in die Runde und dann habe ich spontan mal gesagt, Rudi, das wäre doch was für dich. Und ungefähr so, wie auch alle bei Twitter dazu reagiert haben, fühle ich mich auch, wo ich mir denke, das kann doch nicht wahr sein, dass man das genauso ernennt und dann auch noch zugibt und auch nicht versucht, da irgendwie diesen Prozess ein bisschen professioneller zu vermarkten. Ja.
Ja, das geht halt noch weiter, das Interview, ne? Also, worauf wir uns, glaube ich, als allererstes mal alle committen können und einigen können, hätte auf die Frage gesagt, nein, ich kann Ihnen den Prozess nicht erklären, weil der geht Sie nichts an, wäre eine 100-mal bessere Antwort gewesen, als das, was er tatsächlich gesagt hat, ja. So, ich glaube, da sind wir alle d'accord, ja.
César.
Der führt dann tatsächlich noch weiter aus, dass er sich ja mit dem, wie heißt der Präsident, Neuendorf, ne? Bernd Neuendorf? Andreas Neuendorf, Bernd Neuendorf heißt dann, unser aktueller DFB-Präsident, dass er sich mit dem ja mehrfach ausgetauscht hat und da schon halt über gewisse Themen gesprochen hat und wo die Reise hingehen soll, etc. pp. Und dann ist halt so irgendwie die Entscheidung gereift, dass der Rudi dann gesagt hat, der macht das. wie hätte ich's gemacht? Ich hätte halt in dieser, also ist halt total, Hand aufs Herz, ist echt sehr unglücklich, dass halt der, einer der vier oder fünf Leute, die da in der Taskforce sitzen, dann tatsächlich auch der ist, der am Ende macht, so unabhängig, ob es jetzt Rudi Völler ist oder sonst wer. Das ist schon so ein bisschen strange, ne?
100%.
Absolut. 100%. Ja, absolut. Das ist halt einfach strange und schräg. Und unabhängig davon, wie da jetzt wirklich ein Prozess war oder nicht war, etc. pp., ist das diese gesamte Kommunikation auf dieser Pressekonferenz, haben wir uns ja gerade schon drauf geeinigt, total mies gelaufen. Punkt. So, und das ist für mich so die eine Seite der Komponente. Und ich sage euch ganz ehrlich, als ich vor 3-4 Tage, bevor dann diese Pressekonferenz war, gesehen habe, Rudi Völler soll's machen, habe ich mal kurz einen Moment innegehalten und bin dann im ersten Step auf Ding, also mein erster Impuls war, ist doch eigentlich eine ganz gute Idee. So, und jetzt müssen wir halt mal schauen, um das wirklich zu bewerten. Und deswegen hatte ich vorhin, bevor wir die Aufnahme gestartet haben, gefragt, was ist denn jetzt konkret seine Aufgabe, ne? Also was ist die Aufgabenstellung von dieser Position oder der Position, die respektive vorher Oliver Bierhoff hatte? Ich weiß es halt nicht. Ne? So, wenn wir jetzt mal einen brauchen, der mal irgendwie so ein bisschen klare Kante zeigt und mal irgendwie ein Sympathieträger ist und mit dem Blick in die nächsten anderthalb Jahre und nicht weitergedacht bis zur EM 2024 auch mal irgendwie die Leute wieder ein bisschen mitnimmt und auf die Seite der Nationalmannschaft schlägt, dann ist es wahrscheinlich gar keine so schlechte Wahl. Ne? Und wenn es darum geht, ich meine, einer der großen Anstoßpunkte jetzt in der Retrospektive war ja auf jeden Fall, dass hier dieses ganze Bindengesabbel und Boykott hier und Boykott da und dann machen wir uns da alle Mann zum Hampelmann vor der versammelten Mannschaft, um solche Dinger mal nach vorne raus abzukappen und auch jetzt nicht noch den 14. Hashtag mit die Mannschaft oder wir für den 5. Stern oder so ein Zenova, den Bierhoff da über die Jahre verzapft hat, das mal alles zu kappen und dann mal so ein bisschen. Aber das ist dann total alte Schule, ist auch Teil der Wahrheit. Wenn das der Arbeitsauftrag ist, dann ist es wahrscheinlich eine richtig gute Lösung. Ne? So, also ich persönlich, wie gesagt, meine erste Erinnerung oder eine meiner ersten Erinnerungen ist WM-Finale 1990 und da hat Rudi Völler, auch wenn er kein Tor gemacht hat, in dem Spiel und auch in den Spielen davor eine Riesenrolle gespielt. Also für mich ist das schon so eine Art Kindheitsheld und wenn ich dann irgendwelche Kommentare in Social Media lese, wo sein größter Erfolg war, dass ihm bei einer WM mal ein Holländer in die Haare gespuckt hat, puh, mein lieber Scholli, weiß ich nicht, aber Punkt. Also mit der gerade skizzierten Aufgabenstellung vielleicht gar keine schlechte Wahl, aber jetzt die nächsten 10 Jahre raus den DFB revolutionieren oder so, nee, also nein. Dafür ist er schon, also mit wenn ich jetzt sage, dafür ist er zu alt, meine ich gar nicht Denkweisen oder Verhaltensmuster, sondern halt tatsächlich hartes Alter. Ne? Wie lange will er denn machen, bis er 80 ist? Also, ne?
Ja, ja.
So, das sind meine Gedanken dazu. Also ich hätte klassischerweise, wenn ich Stellen ausschreibe und Leute einstellen möchte, dann definiere ich ein Einstellungsprofil. Da stimme ich dann auch mit allen Kollegen, die da Stakeholder drin sind und irgendwas zu melden haben, ab. Und dann veröffentliche ich dieses Stellenprofil und dann darf sich jeder bewerben und dann, wer am besten passt, der kriegt die Stelle. So mache ich soweit. Aber nochmal, auf solchen Ebenen läuft das so nicht.
Peter, was ist dein Gefühl?
Ja, wirkt das so wie die pseudosichere Wahl, die man getroffen hat, zu sagen, man nimmt jemanden, der eben allseits bekannt ist und eben sich ja auch durch die ewige Zeit bei Bayer Leverkusen auch mit entsprechenden Positionen auskennt und will jetzt irgendwie gar nichts riskieren, um ja eben bis zur kommenden HMEM ja irgendwie die Kuh vom Glatteis zu bekommen. Wirkt für mich aber auch nicht wie der mittelfristige Masterplan, aber soll er wahrscheinlich auch gar nicht sein. Ja, lass uns mal die nächsten Monate oder die kommenden Monate abwarten, wie sich das Ganze entwickelt. Aber als ich es gelesen habe und dann auch, wie es verkündet wurde, alles klar, muss ich auch erstmal schmunzeln.
Aki Watzke, der wirkt doch auch zunehmend verwirrt, ne? Naja gut, lass mal das.
Ich finde das halt du hast ein paar Punkte, die man auf jeden Fall mit in die Bewertung mit reinnehmen kann, je nachdem, wo es hingeht. Denn ehrlicherweise, wir wissen noch nicht, wo die Reise hingeht. Und wie er sie angeht, wissen wir auch nicht. Das Gefühl von die deutsche Nationalmannschaft hat seit WM-Titel eigentlich ein richtiges Problem in der Findung der Mannschaft, in der Findung der Marke auch und damit dann in Bezug auf die Europameisterschaft auch ein eklatantes Problem in Bezug auf ein neues Volksfest in Deutschland mit einer Mannschaft, die jubeln mindestens bis ins Halbfinale kommt und bestenfalls den Titel gewinnt. Da sind wir alle sehr weit von weg, weil es ohne Zweifel eine gute Qualität im Kader gibt, aber dann, und ich glaube, würde auch sagen, ohne Zweifel einen guten Trainer auf der Position, aber es im Gesamtkonstrukt rund um diese Nationalmannschaft halt echt fatal ist. Und dann ist es eine auf jeden Fall nicht zukunftsweisende Entscheidung, Rudi Völler auf diese Position, auch in der Art und Weise, wie es gemacht wird, zu stellen, weil der halt genau zu der alten Garde gehört, die auch schon seit vielen Jahren ehrlicherweise mit maßgeblich dafür verantwortlich sind, dass es in diese Richtung geht, in die es geht. Und dazu gehören auch die, die neben ihm saßen und es mit entschieden haben, im zu großen Teilen. Und das macht es, glaube ich, insgesamt so schwierig, dem so viel Positives und Hoffnung abzugewinnen. Ich habe auch zum Beispiel heute über Bundesliga darüber gesprochen und ich finde, das ist, also es ist ein fatales Zeichen, wenn du so die deutsche Nationalmannschaft neu und fresh aufstellen möchtest, dass, wie gesagt, irgendwann alle wieder Fähnchen in der Hand haben und sich darüber freuen, weil das nur eine kurzfristige Sache sein kann. Und dazu kommt, das ist an der Runde auch ganz treffend gesagt worden, die meisten Protagonisten dieser Runde haben halt ihre Vereine im Kopf. Also denen geht es nur um ihren Verein und es geht darum, eine Europameisterschaft gut zu spielen. Es geht aber nicht darum, den Fußball in Deutschland weiterzuentwickeln und dafür zu sorgen, dass die Nationalmannschaft auf lange Sicht wieder gut aufgestellt ist. Es geht nur um dieses Turnier. Und da ist schon eine Menge Gefahr drin. Wenn man dann aber beobachtet, wie er, und das ist, ich will ja nicht komplett so drauf rumdreschen, ne? Also wie er Bayer Leverkusen ja schon führt in Rolle und Position oder geführt hat und auch immer seinen Beitrag dazu geleistet hat, dass Bayer Leverkusen da waren, wo sie waren, dann kann man ja schon sagen, dass da viel Einfluss von Moderne mit drin war. Und auch das Gefühl, dass Leverkusen bereit war, manchmal Schritte zu machen, die vielleicht ein kleines bisschen marktunüblich gewesen sind. Das sind ja alles Faktoren, die hier auch greifen können, wenn nicht Rudi Völler sich selber hinstellt und sich an die Trainerbank stellt, was er nicht macht, sondern mit einem Team dafür sorgt, dass es vorangeht. Vielleicht tut man ihm Unrecht und da entsteht irgendwas Spannendes, weil er schlaue Leute um sich rumholt. Ich finde trotzdem, dass, also wahrscheinlich ist das der Grund dafür, weil es keine modernere Variante gegeben hat, aber trotzdem hatten sich wahrscheinlich, also Matthias Sammer für mich mehr nach Umkrempeln angefühlt als ein Rudi Völler. Und ich glaube, Umkrempeln ist das Wichtigste, was gerade passieren muss.
Ja, Matthias Sammer ist aber auch die 1A-Lösung mit Sternchen, ne?
Ja, aber saß im gleichen Raum.
War der in der Taskforce, ja?
Ja.
Okay, das war mir nicht bewusst. Was macht der gerade noch aktuell? Na, hat Rudi gefragt, anstatt Matthias. Naja, gut.
Verraten.
Naja, also du weißt halt, als Matthias Sammer damals im Vorfeld des Weltmeistertitels 2014 dann, aber ich glaube auch schon in den Jahren irgendwie, weiß nicht, 2006 oder so, ne, ab diesem Sommermärchen hat er doch die Kappe aufgehabt für den gesamten Nachwuchsbereich und so, ne? Mhm. Ja, das hat er mit Bravour gemacht, ne? Und da hat er also diese ganze Generation, jetzt ist natürlich Quatsch zu sagen, haben wir ihm zu verdanken, aber da saß er schon federführend drauf und sag mal schnell, das wäre natürlich eine sehr, sehr, Hand aufs Herz habe ich gar nicht mehr auf dem Schirm gehabt, dass es den gab. Also der wäre eine richtig gute Idee aus meiner Sicht gewesen. Aber wie du gerade schon gesagt hast, ne, wenn so ein Rudi Völler schlau ist oder wenn jemand auf der Position losgelöst vom Namen schlau ist, holt er sich seine Berater um sich rum. Ne? Und weiß nicht, vielleicht wird diese Taskforce darüber hinaus ja noch so ein bisschen weiter da mit ihm begleiten. Aber ja, lange Rede, kurzer Sinn. Also ich glaube, wir sind uns ja irgendwie im Grundtenor dann doch einig. Ne? Also ja, die Art und Weise, wie das anscheinend da die Entscheidung getroffen wurde, hinterlässt auf jeden Fall Fragezeichen. Wobei ich nochmal betonen möchte, ich denke nicht, dass das so unüblich ist, dass auf solchen Positionen solche Entscheidungen getroffen werden, auch außerhalb des Fußballs. So, das ist meine persönliche Meinung dazu, was nicht heißt, dass das gut ist, aber Punkt. Mit Hinblick auf 2014 und die, 2024, die, ja, die irgendwie das Volk in Anführungsstrichen wieder hinter die Mannschaft zu scheren, also machen wir uns nichts vor, dafür müssen die Spiele gewinnen. Dafür müssen die einen geilen Fußball spielen und Spiele gewinnen. Mehr ist das gar nicht, ne? So. Mhm. Aber jetzt hast du da so einen Rudi Völler, der ja halt sehr beliebt ist und hast du nicht gesehen und aus meiner Sicht auch ein bisschen was kann. Bis dahin gedacht, ist es aus meiner Sicht vielleicht gar nicht die schlechteste Lösung, wenn wir mal ein paar Hashtags weniger machen und uns mal wieder alle ein bisschen auf den Fußball konzentrieren in dem Ding. Aber nach vorne raus, ey, wie gesagt, fehlt mir auch gerade so ein bisschen die Fantasie, dass er dann jetzt derjenige ist, der den deutschen Fußball revolutioniert. Ich weiß auch nicht, ob das nötig sein würde, aber das werden wir dann nach vorne raus sehen. So. Aber Aki Watzke muss auf jeden Fall nochmal ins Medientraining.
Ja, definitiv. Und ich glaube, das ist so die kleine andere Ebene, nur eine Anekdote, die habe ich auch schon an anderer Stelle erzählt. Ich will sie trotzdem auch hier unterbringen. Du hast es hier in diese Gruppe gebracht, dass die eine Fußballnationalspielerin da gesagt hat, von wegen, sinngemäß, weil der Inhalt, dass es doch immer ganz gut wäre, wenn man die Nationalmannschaft als eins denken würde und nicht immer zwei unterschiedliche Nationalmannschaften. Da ist ja die erste Interpretationsebene, sie will bei den Herren mitspielen. Das ist Quatsch. Darum geht's nicht. Den Gedanken dahinter aber, wir spielen alle gemeinsam für ein Land und sorgen für eine gemeinsame Stärke, finde ich einen sehr schlauen Gedanken. Denn wenn wir mal ehrlich sind, ist das, was an Hype Train gerade rund um die Frauennationalmannschaft entsteht, natürlich ist das in keinem Kräfteverhältnis zueinander. Es werden immer noch mehr Leute wahrscheinlich der Herren-Nationalmannschaft zugucken als der Frauennationalmannschaft. Aber das positiv beladene ist, im Momentum ist auf jeden Fall gerade auf der Seite. Und ich glaube, es würde dem DFB gut tun, auch zukunftsorientiert zu sein, dass man das nicht als eine A-Nationalmannschaft und die Frauen denkt, die auch irgendwo mitspielen. So, die haben, glaube ich, genauso viele Weltmeistertitel gewonnen wie die Herren. Das sind so kleine Impulse, wo ich keine Antwort habe auf, die sollen jetzt nicht alle gemeinsam in einem Stadion spielen und sowas alles. Aber da sind wir auf der Kommunikationsebene. Ich glaube, es wäre nicht unschlau, da mal drüber nachzudenken, das nicht irgendwo auch irgendwie mehr zusammenzuführen, als es in der Vergangenheit der Fall war.
Ja, das kannst du sicherlich machen. Aus meiner Sicht ist aber kein relevanter Hebel für die Herren-Nationalmannschaft. Also auf keiner Ebene. Ist nur meine Einschätzung dazu.
Ja,
spricht ja nichts dagegen, das nicht trotzdem zu machen. So.
Ja,
ich habe in die Gruppe geschrieben, ich habe die Frage gestellt, bedeutet das, dass wir die Mannschaften mischen sollen? Das war meine Frage. Mhm. Da gab es dann keine konkrete Antwort drauf, da wurde ich im Dunkeln gelassen. Dann habe ich irgendwann gesagt, wenn die meint, die kann für Goretzka spielen, halluziniert sie. Habe ich geschrieben, sorry. Aber war ja tatsächlich gar nicht so.
Und dann habe ich es aufgeklärt.
Ja, dann hast du es aufgeklärt, genau.
Genau. Ich verstehe voll, was du meinst. Ich glaube schon, weil du halt noch mehr auch junge Menschen abholst, die gerade alle sehr euphorisch für die Frauennationalmannschaft sind und die Entfernung der Herren-Nationalmannschaft von den tatsächlichen Fans vielleicht ein kleines bisschen verringern kannst. Aber es müßig, darüber hier zu spekulieren.
Ja, also nochmal so oder so, kannst du ja trotzdem machen. Also,
ja, Punkt. Genau. Wir haben genug gespekuliert über das Team of the Year. Und ich muss sagen, meine Trefferquote war nicht so schlecht. Danke erstmal.
Das seid die Offensichtlichen, genauso wie ich.
Danke erstmal an unseren Partner.
EA Sports. It's in the game.
Wer gibt das Team of the Year mal durch? Machst du, Pillow ist dein Part eigentlich?
Ich mach Abwehr, du machst Mittelfeld und Sturm machen wir zusammen.
Ja.
Also, im Tor ist gelandet, wie von mir auch prognostiziert oder wie von mir gevotet, sagen wir es mal so, du hattest Trapp drin, Thibaut Courtois. Herzlichen Glückwunsch nach Belgien. Die
Skandal
Verteidigung. Ja, Skandal! Oh, was habe ich jetzt gemacht? Nee, nicht Stromsparmodus abbrechen. So. Seid ihr noch da? Ja, seid ihr noch da. Okay. Verteidigung, Viererkette. Beide Außenverteidiger haben wir beide gewotet. Links Theo Hernandez, rechts Ashraf Hakimi. Und in den beiden Innenverteidigerpositionen zu vergebenen hatte ich ja, weil ich unbedingt seine Karte haben wollte, Fikayo Tomori reingenommen und Ruben Dias. Geworden sind es am Ende und davon hattest du meines Erachtens, wenn ich mich richtig erinnere, mit dabei, nämlich Virgil van Dijk, gepaart mit, finde ich, eine sehr sportliche Wahl, Eder Militao von Real Madrid.
Ein Mittelfeld.
Mittelfeld.
Noch ein Madrilene, seines Zeichens schon mal Weltfußballer gewesen und Stolz einer ganzen Nation, Modric. Von dir auch ausgewählt, zu Recht auch, wie ich sagen kann und immer bestätigen kann. Hab aus irgendeinem Grund mich dagegen entschieden, weil ich einfach, weiß ich nicht, vielleicht irgendwie, aber es ist schon logisch und sinnvoll, den da hinzustellen. Der zweite, Kevin De Bruyne, hatten wir beide, brauchen wir nicht drüber zu reden. Hat auch die zweithöchst bewertete Karte. Jude Bellingham, der dritte.
Ja, der ist schon krass, ne?
Ja, aber der hat ja auch noch 18 Spiele beim BVB, bevor er dann zu Liverpool wechselt. Insofern, noch einmal hier die Bundesliga auf Arcade. Respekt dafür. Wenn schon nicht Kevin Trapp ausgewählt wird. Und im Sturm ist eigentlich ist eigentlich, hast du alle drei gehabt? Ja, ne?
Nee, ich hab doch, also nochmal, du bräuchtest aus meiner Sicht einen Vierersturm. So,
stimmt, wir haben beide, ja. Wir haben den gleichen Sturm gewählt, ne? Ja.
Nee, du hast einen außen vor gelassen, den ich reingenommen habe. Also, naja, also lange Rede kurz, es ging um Messi, Mbappé, Benzema und Haaland. So, also, ne, und aus meiner Sicht, wenn du dir wirklich das Kalenderjahr 22 anguckst, gehören alle vier einfach rein. Und dann habe ich da 10 Minuten doof rumdiskutiert und habe mich dann am Ende entschieden für Messi. Das war so der, auf den du auf gar keinen Fall verzichten kannst, konntest nach der WM. Habe Haaland reingenommen, weil ich ein riesen Haaland-Fan bin, habe ich ihn reingenommen und dann blieb halt die Wahl zwischen Mbappé und Benzema und aus Sympathiegründen habe ich Benzema reingenommen und habe dann in der Sekunde schon gedacht, Digga, du kannst Mbappé nicht draußen, das ist totaler Quatsch. Aber so war es dann halt, das war meine Wahl. Und EA hat doch dann tatsächlich dreisterweise meine Wahl nicht so 1-1 übernommen und hat mir Haaland rausgeschmissen und dafür Kylian Mbappé reingemacht, neben Karim Benzema und Lionel Messi. Aber auch total verdient, ne? Alle drei, also nochmal.
Peter, bist du zufrieden mit der Gesamtauswahl? Gefällt dir das Team?
Ja, doch, gefällt mir gut. Ich find's krass, wie auf PSG und Madrid dabei ist, ne? Also ja fast dreiviertel der Mannschaft ausmachen, ja.
Ja. Ist halt auch irgendwie ein bisschen langweilig. Aber ja, naja. Nächstes Jahr dann hier wahrscheinlich. Mal gucken. Das ist auf jeden Fall das Team of the Year. Was machen wir draus? Spielst du das? Ist das jetzt dein Ziel, das Team zusammenzustellen?
Naja, ach, wo denkst du hin? Ist gerade wieder vor irgendwann, Mitte Februar wird gar keine Zeit sein für irgendwas. Ja. Ich habe große Augen gemacht, als ich gesehen habe und mache jetzt immer noch große Augen. Jude Bellingham ist eine krasse Wahl, ne? Also nochmal, also nach vorne raus brauchen wir nicht drüber reden, ne? Wird er da in der Weltspitze dominieren, aber nach so einem 2022 mit Borussia Dortmund und jetzt in der Hinrunde da, weiß ich nicht, hat er irgendwie mehr schlecht als recht, auch wenn er wahrscheinlich immer der beste Mann auf dem Platz war, ne, aber puh, kein Titel geholt, nicht mal irgendwo in der Nähe von dem Titel geschnuppert, also fand ich schon eine sehr, sehr optimistische Wahl, aber sei ihm gegönnt, ich hätte gedacht, naja, in einem Jahr vielleicht, aber ihr seid jetzt schon dabei.
Das war das Team of the Year. Nächste Woche gibt's wieder weitere Nachrichten aus dem EA-Umfeld. Ich glaube, ich werde nicht mal bei Team of the Year einsteigen, denn ich muss weiter an meine Backspin FIFA-Liga spielen. Und dort habe ich die ersten beiden Spieltage gnadenlos verkackt. Deswegen habe ich auch eine Pause. Aber das ist eine lustige Geschichte, die kann ich kurz erzählen. Also, und das ist, ich habe erzählt, ich habe gegen Daniel aus dem Team, ne, an dem zweiten Spieltag verloren, 5-1 und 3-0, weil ich mit Feyenoord das falsche Team gewählt habe. Dann habe ich original, seit dem Spiel habe ich keinen FIFA mehr gespielt, weil ich wirklich gebrochen war. Heute fange ich wieder an. Und es geht darum, wir spielen nur vier Sterne-Teams, keine Änderungen vor Start. Du musst durchdrücken, bam, bam, bam.
Ja, also,
ich weiß, Pelle, tut dir weh im Herzen. Heute das genau das gleiche gemacht. Heute wähle ich, da habe ich das Team ausgewählt, das ich jetzt wahrscheinlich in den nächsten Spielen ernst einmal einsetzen werde. Spiel mit Eintracht Frankfurt gegen AS Monaco. Was glaubst du, ist das Spiel ausgegangen?
Da muss, weiß ich nicht, du hast wahrscheinlich haushoch gewonnen, aber musst du immer eine andere Mannschaft nehmen oder kannst du quasi auch immer dieselbe nehmen?
Jedes Team einmal.
Okay.
13 4-Sterne-Teams musst du auswählen.
Okay. Gott.
7-1 habe ich gewonnen.
Gegen?
Ja, gegen Daniel wieder. Gegen den ich 5-1 verloren habe in der Liga.
Ach was?
Ja.
Aber außerhalb der Liga?
Ja, natürlich außerhalb der Liga.
Ach so, ja, okay.
Aber er war trotzdem sauer, weil irgendwann war so. Aber warum? 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 Ja, bringt mich nichts weiter, aber ist egal. Ey, das ist aber auch so, sagen wir mal so, ich sag dir mal, wie es ist, ne? Als ich das in der Liga gespielt hätte, ne? Dieses Spiele
ja,
da.
Ich höre so.
Dieses
ja,
1-5. Das war der Moment, ich saß da mit dem Controller in der Hand und mein erster Gedanke war, ich muss sofort den Trainer feuern. Hab ihn gefeuert. 2 Stunden später habe ich gedacht, nee, scheiße, ich bin ja der Trainer und ich muss die Liga jetzt zu Ende spielen. Also muss ich mich selber wieder einstellen. Das ist meine Art und Weise, wie ich meine Backspin FIFA Liga spiele oder wie italienische Profivereine ihr Business machen. Peter.
Genau, wir sind wieder in Italien, aber diesmal im Tabellenkeller. Und zwar bei Salernitana. Die haben ihren Trainer rausgeworfen, weil es eben einfach sportlich gerade nicht gut läuft und man zuletzt 2-8 verloren hatte gegen Atalanta Bergamo. Und dort hat der Trainer aber gesagt, also Jungs, also können jetzt vielleicht nochmal irgendwie überlegen, was ja auch scheiße für mich jetzt. Und dann ist er wieder reingeholt worden, hat ein Statement abgegeben von wegen, ja, wir fangen jetzt mal von neu zusammen an und ab
ja,
geht's.
Ja, alle
ne?
gemeinsam diesmal, ja.
Ja.
Ja, ist schon ja. wild, ne? Ich meine, ist ja auch, kriegen wir da irgendwie noch eine positive Komponente rein, dass die nicht wegkommen wie so ein altes Ehepaar, was sich samstags streitet und Montag wieder zusammen im Urlaub fliegt?
Ich weiß nicht, stell dir vor, der fliegt jetzt zweimal raus in zwei Wochen, auch scheiße.
Die Wahrscheinlichkeit ist relativ hoch, dass er früher oder später halt das nächste Mal rausfliegt. Ne? So, ja, ist richtig.
Sag ja, also ich finde, es bedient halt sämtliche Klischees eines, ich mache eine Handbewegung, gestikulierenden.
Vizepräsidenten, der
eventuell diese Waffe, Kulo. Mit Waffe am Zangano, mit Waffe am Gürtel auf dem Spiel und du bist gefeuert! So. Und so immer die Handbewegung. Ja, gut, ich kann nicht so viel Italienisch. Wahrscheinlich dann begleitet von drei Scooterfahrern, die so schon die Waffe schräg halten. Um dann halt zwei Stunden später zu merken, ach warte mal, wenn wir den jetzt rausschmeißen, ne?
Scheiße,
aber Vertrag gelesen, der wird richtig teuer, der hat aber 12 Jahre Vertrag. Das wird teuer. Nee, komm mal ran hier, komm mal. Und dann nimmt er den so richtig so einen Schwitzkasten. Hat so in sein Restaurant, so im Hinterzimmer, weißt du? Setzt ihn so schön ja. Und komm hier und schiebt ihn so Nudeln oder was auch immer. So, komm, wir müssen jetzt mal reden. Und dann so, ich so richtig Klischee durch 100%. Ich sag euch, 100%ig. Und ich hätte es gefeiert. Ich wäre so gerne Mäuschen gewesen bei der ganzen Sache.
Ja, ich auch. Also die offizielle Kommunikation in Anführungsstrichen, ne, aber ist dann wohl, dass der Trainer irgendwie nochmal angerufen hat und gesagt hat, guck mal, mach das nicht, gib mir noch eine Chance so und so. Und die Mannschaft hat wohl auch gesagt, ey, das sehen wir ehrlich gesagt gar nicht, lass den mal ruhig bleiben und so, da kriegen wir schon hin. Und das ist ja dann am Ende, ist das ja gar nicht verkehrt, ne, wenn so ein Vorstand, also warte, gleich kommt das Aber. Ist ja grundsätzlich nicht verkehrt, wenn ein Vorstand sagt, also eigentlich glauben wir nicht mehr dran, aber dann kann ein Trainer irgendwie nochmal, kriegt nochmal einen Termin und kann hier nochmal seinen Pitch vortragen und hat vielleicht auch ein paar Befürworter aus der Mannschaft dabei, die halt auch sagen, na, guck mal, das kriegen wir schon hin, lass mal jetzt diese 8-2, was wir da auf dem Arsch gekriegt haben, nicht zu hoch hängen, ne? Jetzt zum Beispiel Bremen, lass mal den 7-1 nicht zu hoch hängen und dann rauft man sich nochmal zusammen und dann gibt man dem ganzen Thema nochmal eine Chance. Das ist ja grundsätzlich was Positives, ne? Und vielleicht mehr zu begrüßen als das Trainer-Bashing nach 5 Spieltagen. Was wir sonst immer in den europäischen Ligen sehen. Aber halt mit dem kleinen Wermutstropfen. Ihr habt den halt schon gefeuert, Alter. Ihr habt ihm gesagt, verpiss dich, geh nach Hause, ruf mich nie wieder an, Alter. Sieh zu, dass du Land gewinnst.
Ich kann dich nicht mehr sehen.
Ja, ist schon sehr, sehr kurios, um ehrlich zu sein. Ich weiß nicht, ob es so eine Chose schon mal gab, zumindest in den seriös geführten europäischen Ligen, in Anführungsstrichen seriös geführten europäischen Ligen. Ne? Also ich könnte mich auch nicht erinnern. Aber ich würde mich auch riesig freuen, wenn der jetzt mit seinen Jungs da richtig steil geht, ne? Und mal so die nächsten 5 Spiele alle am Stück relativ deutlich gewinnt. Ne? Das fände ich schon dann eine geile Story. Dann hätten wir vielleicht auch mal wieder einen richtig verdienten silbernen Peter-Anwärter, ne?
Aber ich glaube, die letzten 6 hat alle verloren, ne? Von daher.
Ja, hat er. Ja, gerade deswegen, ja. Soll jetzt mal 5 gewinnen oder 6?
Wenn das alles Rap wäre, ne? Hätte er ja nach diesem
ganz normal.
Rauswirf
genau.
Sich ins Studio gesetzt und hätte einen Diss-Track gemacht und dann hätte der Präsident entweder geantwortet oder irgendwo live auf Instagram vor der Haustür und hätte Videos gemacht oder so.
Ja.
Haben sie nicht. Trotzdem übernimmt Rap immer mehr den Fußball. Nicht nur in der Kurve, sondern jetzt auch auf dem Ärmel. Und das ist unser Fundstück der Woche.
Absolut richtig. Und zwar sind wir gerade in Südfrankreich. Wir sind in Marseille. Und der Rapper Jules, der auch total erfolgreich ist und je nach Auslegungssache vielleicht sogar der erfolgreichste ist der letzten Jahre, wie es in dem aktuellen Artikel heißt, ist jetzt Trikotsponsor oder ein Trikotsponsor von seinem Heimatverein von Olympique Marseille. Und zwar ziert das Logo seines Labels die linke Schulter der Herren- und der Damenmannschaft bis Saisonende. Wird von ihm selber und vom Label selber als das erste einmalige Ereignis überhaupt betitelt. dass es zu so einer Kollaboration kommt, so langfristig, also nicht nur eine einmalige Sache, wie es bei Drake und Barcelona war, sondern wirklich, ja, ganz als offizieller Trikotsponsor. Und Julia zum Beispiel auch dafür bekannt, dass er sein letztes Musikvideo, oder sehr, sehr großes Musikvideo, Bande Organisée, mittlerweile über 400 Millionen Klicks, ja zum Beispiel auch da im Stadion gedreht hat und generell eben großer, ja, Repräsentant seiner Stadt und auch seines Vereins ist.
Ich find's geil.
Was macht er so, Straßen-Gangster-Rap oder?
Ja.
Ja, aber sehr, schon sehr melodiös, sehr modern, aber ist schon, ne, ist schon, ist aus der Town.
Ja, ist jetzt kein Hampelmann, ja.
Nee. Und
ja, okay.
Sonst, ehrlicherweise, sonst könnte er es auch nicht machen. Diese Stadt, dieser Verein, diese Fans, das ist so, also ich habe schon mal...
Ja, alles gut, ich habe nur gefragt.
Nee, ich will eine andere Geschichte dazu erzählen. Ich hab eine Reportage ja schon über OM Records mal gemacht, das Musiklabel dieses Vereins, der einzige Rap-Verein mit dem Rap-Label. Auch da war der Tenor immer so, du musst in der Stadt schon, sonst wird's eng hier. Also musst mit den Vereinen machen. Und das macht den Verein auch irgendwie so geil, aus Rap-Fan-Sicht, was auch immer, ist halt, das ist Number One Rap-Verein der Welt. Und das ist jetzt nochmal durch den Ärmel am Trikot noch bestätigt. So wie das
also,
hier.
Also quasi Bandenkriminalität geförderte Trikotwerbung, ja?
Quasi jetzt. Das ist Geldwäsche. Kommt gegen Sie da, genau. Aber naja.
Als wir damals bei Schalke angeklopft haben vor 15 Jahren, so zum Teufel gejagt. Ne? So, wollte ich nochmal sagen.
Ja, siehst du, das ist der Unterschied.
Ja.
Aber dann musst du bald S04 Records machen oder so.
Ja, ja. Aber hier in Türkei, nicht in Deutschland.
Ja. Oh Gott. Das hier ist euer Number One Fußball-Podcast auf dem ganzen Planeten. Weil er eben auch der Rap-Fußball-Podcast ist.
Gangsides.
Ja, Gangsides. Hier das Wehchen. Wichtig ist auf dem Platz. Ein Glück. Guckt euch jetzt das Video an, dann seht ihr es. Richtig.
Peter hat auch den Gesichtsausdruck dazu, Alter. Kannst du noch mal so ernst gucken? Schön, dass du nicht so ernst geguckt hast.
Schöne Grüße nach Bursa. Schöne Grüße an Strand nach Sri Lanka. Schöne Grüße aus Hamburg. Das war wirklich auf dem Platz. Wir hören uns nächste Woche wieder. Versprochen.
Ciao, ciao. Habe die Ehre. Ich danke euch. Peace.